Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Heute mit Patrick Wilinski am Mikrofon. Guten Abend.
My Russia is another Russia. My Russia is in prison.
Mein Russland ist anders. Mein Russland sitzt derzeit im Gefängnis. Das sagte uns heute im Programm Maria Aljochina, russische Aktivistin und Mitglied der feministischen Punktruppe Pussy Riot. Dabei saß sie vor kurzem noch im Hausarrest in Russland. Über ihre filmreife Flucht aus Russland in die EU berichtet gerade die ganze Welt und auch wir. Denn durch ihre Flucht konnte heute Abend, übrigens ganz wie geplant, die Konzerttournee von Pussy Riot stattfinden. Und gleich lassen wir uns erzählen, wie das Auftaktkonzert im Studio der Berliner Naleperstraße über die Bühne gelaufen ist. Noch läuft das Konzert ein bisschen, aber so in 30 Minuten, da wissen wir mehr. Krisenkaskade. So probieren derzeit einige Soziologen, unsere Gegenwart zu beschreiben. Gemeint sind Krieg, Pandemie, Inflation, Energiewende, alles auf einmal, jetzt, gleich und sofort. Und dadurch gerät natürlich vieles in Bewegung. Alte Dogmen werden gekippt, Richtungswechsel ist angesagt, auch übrigens in der deutschen Kulturpolitik. Und genau darüber wurde heute Abend in der Mediothek des Goethe-Instituts zu Berlin diskutiert. Wie könnte denn so eine Neuausrichtung der deutschen Kulturpolitik aussehen? Und wieso müssen künftig vielleicht Innenkulturpolitik und Außenkulturpolitik miteinander besser verzahnt werden? Auf dem Podium, da diskutierten neben Kulturpolitikerinnen von SPD, der Union und den Grünen auch Johannes Ebert mit, der Generalsekretär des Goethe-Instituts. Nach der Veranstaltung konnte ich mit ihm sprechen. Guten Abend, Herr Ebert.
Guten Abend, Herr Wilinski.
Herr Ebert, die Diskussion heute Abend hatte ja den Titel Innen- und Außenrichtungswechsel in der Kulturpolitik, also mit einem Fragezeichen da am Ende. Haben Sie denn jetzt nach der Diskussion den Eindruck gewonnen, dass es nicht mehr um die Frage ob, sondern was für einen Richtungswechsel es geben soll?
Also ich denke, Richtungswechsel, das Fragezeichen war schon berechtigt, weil wir natürlich diese Vermischung von Innen- und Außenkulturpolitik schon seit mehreren Jahren beobachten. Also die Fragestellung beispielsweise, dass man große Themen wie Diversität, Migration, Klimawandel nur über Grenzen hinweg in Kooperation lösen kann. Und natürlich die große Frage der Migrationsbewegungen. Ja, wir sehen gerade, wie sehr viele Kulturschaffende aus der Ukraine nach Deutschland flüchten. Aber da gab es ja schon 2015 die Syrerinnen und Syrer oder auch Afghanistan. Wir sehen einfach, dass dieser Zusammenklang oder diese enge Verflechtungen von Dingen, die im Ausland passieren, in der Kulturpolitik und in der Kulturszene und denen, die sehr eng verwoben sind mit der deutschen Gesellschaft in Zeiten der Globalisierung. Aber ich glaube, das Neue ist schon, dass diese Bewegungen oder diese enge Verbindung zwischen Innen und Außen auch im Koalitionsvertrag erstmals als politische Frage aufgenommen wurde. Und insofern ist es schon etwas Neues. Aber ich glaube, das sind Dinge, die wir als Goethe-Institut so quasi im Maschinenraum der Kulturarbeit schon seit längerem beobachten. Und ich denke, die wird uns auch in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen.
Das ist ja interessant, wenn Sie sagen, es ist eine Veränderung, die schon läuft. Vielleicht können wir trotzdem noch mal auf die Tradition zurückblicken. Es gab ja schon einen Grund, warum man eine Grenze gezogen hat zwischen Innenkulturpolitik und Außenpolitik einmal. Wo lagen denn da die Grenzen traditionellerweise?
Also wir haben ja in der Außenkulturpolitik verschiedene Phasen durchgemacht. Also in den 50er, 60er Jahren ging es vor allem um Repräsentation nach Deutschlands nach außen, auch nach dem Nationalsozialismus wieder quasi in die Völkergemeinschaft aufgenommen zu werden. Dann ab den 70er Jahren die Frage des Dialogs, also Dialog zwischen deutschen Kulturschaffenden und Kulturschaffenden im Ausland. Dann jetzt eher so die Frage von Kooperation und Koproduktion. Also das geht dann schon in die Richtung Innen und Außen. Und jetzt wirklich so eine, wie soll ich das sagen, wir sind ein Zuwanderungsland. Das heißt, sehr viele kulturelle Fragestellungen, die aus dem Ausland kommen, Narrative, Haltungen derer, die nach Deutschland kommen, beeinflussen unsere Gesellschaft intensiv. Und das ist schon eine neue Qualität, wo man dann sagt, Erkenntnisse, die wir beispielsweise als Goethe-Institut im Ausland gewonnen haben, können für die Kulturarbeit in Deutschland sehr spannend sein, weil viele dieser Menschen, mit denen wir im Ausland arbeiten, durch Migrationsbewegungen teilweise in Deutschland sind. Also ein konkretes Beispiel, wir hatten 2015 auf dem Höhepunkt der Syrienkrise hier in Berlin Goethe-Institut Damaskus im Exil, wo wir einfach eine Plattform bildeten für Künstler, die nach Deutschland gekommen waren, mit denen wir schon in Syrien zusammengearbeitet haben. Und solche Formate, solche Instrumente werden, glaube ich, für die Zukunft in der Innen- und Außenkulturpolitik sehr wichtig sein. Und deswegen ist es sehr notwendig, dass sich die politischen Akteure in der Innen- und Außenkulturpolitik sehr gut abstimmen und aufeinander zubewegen.
Das klingt ja vor allem nach einer Arbeit, die auf langfristige Projekte angesetzt ist. Andererseits ist ja der Ausgangspunkt für die Diskussion heute Abend auch unter anderem der russische Krieg gegen die Ukraine gewesen. Wo können und müssen denn hier zum Beispiel Innen- und Außenkulturpolitik ineinandergreifen und auch mal akut zu wirken? Es ist ja jetzt gerade schlimm.
Naja, sagen wir so, also es ist in der Tat jetzt eine sehr, sehr große Herausforderung. Wir haben viele Ukrainerinnen und Ukrainer aus der Kulturszene, die nach Deutschland kommen und gekommen sind. Und ich glaube, hier geht es darum, oder was wir im Goethe-Institut da machen, ist, wir sind im Moment daran, ein Matching-Portal aufzubauen, wo sich deutsche Kulturinstitute registrieren können und dann ukrainische Kulturschaffenden quasi mit den Kulturinstitutionen zusammengebracht werden zu Stipendien, zu Residenzen. Das ist ein Beispiel, was man machen kann. Aber ich glaube, wir sind gerade im großen Höhepunkt durch diesen Krieg. Aber diese Formate, dass man beispielsweise auch gefährdete Kulturschaffende aus dem Ausland bei deutschen Kulturinstitutionen unterbringt, wie es die Martin-Roth-Initiative macht, das haben wir schon erprobt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass solche Dinge in den nächsten Jahren wichtiger werden, dass wir sie größer denken müssen. Und dass wir hier Plattformen bereitstellen müssen, nicht nur für die, die jetzt aus der Ukraine kommen. Wir hatten im letzten Jahr die Afghanistan-Flüchtlinge. Wir hatten Belarus, wo viele Leute der Zivilgesellschaft ins Ausland gegangen sind. Ich glaube, es wird einen Trend geben, wo wir uns die Frage stellen, wie arbeiten wir mit Kulturschaffenden in der Diaspora oder im Exil zusammen? Und da ist es offensichtlich, dass man hier ein Know-how aus der Außenkulturpolitik braucht, aber dass das im Inland stattfindet. Und das ist ein sehr konkretes Beispiel, wie Sie im Moment Innen- und Außenkulturpolitik verbinden.
Was würden Sie denn sagen, heißt das denn konkret für das Goethe-Institut mit seinen ganzen Traditionen und auch seinem Ansatz, der stark auf Bildung setzt? Müsste den man vielleicht erweitern? Müsste man den vielleicht neu definieren?
Also das Goethe-Institut hat ja drei Aufgaben, die Sprachförderung, Information über Deutschland, aber wir haben auch die Förderung des internationalen Kulturaustausches. Und in diesem Auftrag ist natürlich die jetzige Situation quasi aus meiner Sicht mit abgedeckt. Aber ich denke, was wir schon leisten könnten als Goethe-Institut durch unsere Auslandserfahrung, durch unsere Zusammenarbeit mit Künstlern, die vielleicht mit anderen Narrativen groß geworden sind, mit anderen Erfahrungen, dass wir die in Deutschland besser vernetzen können mit dieser Erfahrung. Ich glaube, hier können wir etwas Zusätzliches leisten. Wir erleben das bei der Ukraine. Wir haben Nothilfe vorgemacht für ukrainische Kulturschaffende, die entweder noch dort sind oder auch hier sind. Und die Auswahl ist dann von gemischten deutsch-ukrainischen Teams gemacht worden, also auch von Leuten, die bei uns im Goethe-Institut Kiew gearbeitet haben. So bringen wir für diese Art der Arbeit schon besonderes Know-how aus der Auslandsarbeit mit, das man, glaube ich, nutzen könnte.
Also schon ein diplomatisches Werkzeug.
Also, wie soll ich sagen, ein Werkzeug der Sensibilität, des Versuchs zuzuhören, was wirklich verlangt ist und auch vielleicht der Umgang mit Konflikten, die aus so unterschiedlichen kulturellen Hintergründen entstehen. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber es ist ein sehr konkretes Know-how, das man sich über lange Auslandsarbeit erwirbt. Und ich glaube, das könnten wir hier schon gut einbringen. Wir haben noch was anderes im letzten Jahr gemacht. Wir haben an 5 Goethe-Instituten in Deutschland Zentren für internationale kulturelle Bildung gegründet, wo wir Erfahrungen mit Projekten über Toleranz, über Demokratieförderung aus dem Ausland nach Deutschland bringen und dort mit Akteuren der kulturellen Bildung zusammenarbeiten und natürlich genau wieder auf diese Gruppen von Migrantinnen und Migranten treffen, mit denen wir im Ausland zusammenarbeiten. Also ich glaube, dieses spezielle Know-how des Goethe-Instituts kann hier ein Beitrag sein.
Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank, Herr Wilinski.
Der Kultur vom Tage, jetzt Kultur aus München, um genau zu sein, die unmenschlichen, hochgefährlichen Erlebnisse einer Flucht über das Mittelmeer stehen im Zentrum des Theatermonologs Finsternis des italienischen Dramatikers Davide Egna, den die deutsche Regisseurin Nora Schlocker schon 2021 inszeniert hat, letztes Jahr allerdings im Lockdown als eine Art Online-Zoom-Theaterabend. Heute kam das Stück endlich auf die Bühne vor Publikum live im Residenztheater in München und mit dabei für uns war Christoph Leibold. Hallo!
Schönen guten Abend.
Die Genese des Monologs ist ja auch ganz interessant. Er entstand über einen Tatsachenroman von Davide Enya, den derjenige, also der, das mehr oder weniger als Auftragsarbeit von Albert Ostermeier bekommen hat.
Genau, Albert Ostermeier hat das Literaturfest 2015 kuratiert. Eben sprach Johannes Ebert vom Goethe-Institut ja von der sogenannten Flüchtlingskrise damals. Ostermeier hat das Literaturfest in München eben ja mit diesem Thema als Schwerpunkt bestritten und Davide Enya eingeladen, einen Text mitzubringen. Dieser dokumentarische Roman Schiffbruch vor Lampedusa, das war dann der Roman oder der Text, der beschreibt eine Reise des Autors nach Lampedusa zusammen mit dem wortkargen Vater und sie beobachten die Anlandung, wie es heißt, von Flüchtlingen, die auf Lampedusa ankommen. Enya hat gesprochen mit Helfern, mit Fischern, mit Rettungstauchern. Aus diesen Berichten setzt sich dieser Roman zusammen und den gibt es auch als Bühnenmonolog, eben Finsternis, das, was wir heute gesehen haben. Und weil Albert Ostermeier auch eine lange Arbeitsbeziehung zum Residenztheater unter wechselnden Intendanten verbindet, ist das jetzt auf dem Spielplan im Resi gelandet mit dem Schauspieler Robert Dölle.
Ich hatte ja schon erwähnt, dass Finsternis eine Art Zoom-Premiere schon hatte letztes Jahr. Die Kritiken damals waren recht positiv. Ein paar Stimmen äußerten aber, dass bei dieser Inszenierung die Erfahrung des Raums fehlen würde. Jetzt haben wir ja den Raum. Gewinnt das Stück dadurch?
Ich weiß es nicht, ob es jetzt gewinnt, auf alle Fälle funktioniert. So, das ist ja mal das Wichtigste. Also dieses Zoom-Format im Lockdown, da hat immer ein Schauspieler oder eine Schauspielerin einen Text für eine kleine Gruppe von Zuschauern auf Zoom eben vor der Laptop-Kamera gespielt. In dem Fall sah man in eine Wohnküche, wo Robert Dölle das Davide Enya sozusagen Autoren- oder Erzähler-Ich gab. Und diese Küche, die ist nun tatsächlich als Plattform ins Residenztheater gebaut, die auch so auf den ersten Sitzreihen aufgebockt ist. Es ist nämlich ein kleines Bühnenbild und ein Ein-Mann-Abend und schlauerweise hat Regisseurin Nora Schlocker, das also damit nah rangerückt an die Zuschauer in diesem Riesentanker Residenztheater. Und auch den Laptop, den gibt es noch. Dölle spricht immer wieder in die Laptop-Kamera, das heißt, wir sehen ihn leibhaftig, aber auch sein Computerbild auf einer Leinwand, wo dieses Computerbild praktisch hinprojiziert wird, über der Küchenbühne zu sehen. Und das ergibt aber auch wunderbar Sinn, denn der Erzähler telefoniert mit seinem Vater vor der Reise. Auch das Telefonat mit Albert Ostermeier vor der Literaturfesteinladung wird thematisiert. Und ja, statt zu telefonieren, wird halt durch das Kameraspiel dann eben sowas wie Skypen oder Zoomen. Und in der Küche kocht Robert Dölle, während er erzählt von den Erfahrungen auf Lampedusa, außerdem Orangenmarmelade ein. Also die stapeln sich überall in Kisten. Das ist so eine ganz alltägliche Verrichtung. Die steht aber im Kontrast zu den sehr dramatischen Geschichten von ertrinkenden Flüchtlingen, von Rettung in höchster Not. Also man könnte auch sagen, in dem Text geht es ums Eingemachte. Vielleicht ist das auch eine Metapher, dieses Orangeneinkochen. Aber die Orangen stehen natürlich auch ja, für den sonnigen Süden. Und das ist wiederum ein Kontrast, weil Lampedusa eben kein sonniges südliches Urlaubsparadies ist.
Davide Enya hat ja für seinen Text wirklich die Stimmen sowohl von Geflüchteten, aber auch den Inselbewohnern gesammelt. Und aus diesen Stimmen und Eindrücken sollte ja auch ein Bild der Insel Lampedusa entstehen. Was denn für eins?
Naja, man kann sagen, einerseits ein finsteres Bild, aber es hat auch was Tröstliches. Also Finsternis, es geht natürlich um Tod, es geht um dunkle Abgründe, es geht ums Sterben im Meer und an den Grenzen Europas. Zugleich geht es auch mal um den Meeresboden, wo absolute Finsternis herrscht, eigentlich bedrohlich, aber auch absolute Stille. Und es ist eben auch ein sehr ruhiger Text, der das Grauen und das Leid nicht reißerisch ausschlachtet, sondern der einen Ton findet zwischen ja, poetisch und protokollarisch, der umso eindringlicher wirkt.
Auf Lampedusa sagt ein Fischer zu mir, sag mal, weißt du, was für Fische wir neuerdings haben? Sehbar. Er zündet sich eine Zigarette an und verfällt in tiefes Schweigen. Und weißt du, warum sie hierher zurückgekehrt sind? Weißt du, wovon sie sich ernähren? Genau.
Also die Seebarsche, die sich mutmaßlich von den Leichen der Ertrunkenen ernähren, einerseits erschütternd, aber eben von Robert Dölle sehr nüchtern, lakonisch beschrieben. Und eindrücklich ist auch, wie der Autor Davide Enya die Geschichte der Reise an den Ort, wo die Geflüchteten oder das Flüchtlingselend konkret sichtbar wird, mit der Geschichte seines geliebten Onkels verwebt, der an Krebs sterben wird. Und da überlagert sich so dieser persönliche, familiäre Schmerz und die Erschütterung des erlebten Leids der Refugees, das legt sich so übereinander und man spürt eben auch diese vielen Namenlosen, die im Mittelmeer auf dem Weg nach Europa ertrinken, sind von irgendjemand, der Onkel, die Mutter, die Schwester, der Großvater, was auch immer. Also das ist ganz stark, wie sich das hier verwebt.
Klingt ja auch danach, dass Robert Dölle so eine Art Schaltraum ist, der das auch alles immer in sich vereinen kann an diesem Abend.
Ja, der muss vieles leisten. Er ist ein Schauspieler mit einer sonoren, leicht rauen Stimme. Einer, von dem manche sagen würden, der kann einem auch das Telefonbuch vorlesen, wäre immer toll. Hier ist es aber viel toller, weil es natürlich ein starker Text ist, den er hat. Den könnte man aber auch vergeigen. Dölle geht wahnsinnig behutsam um mit diesem eben auch gar nicht sensationsheischenden Text. Der bewegt sich fast so tastend durch und manchmal auch mit so einem ungläubigen Staunen über das, was er da beobachtet in Lampedusa, nämlich vor allem, wenn es um die vielen Helfer und Retter geht oder die Geschichte eines Totengräbers, der die Ertrunkenen bestattet und sich um deren Würde sorgt. Also nicht nur die Lebenden müssen vom Ertrinken gerettet werden, auch Tote brauchen fürsorgliche Behandlung und Würde, dass die gewahrt bleibt. Also es geht ganz viel um menschliche Würde und Dölle spielt das mit eben dem angemessenen Respekt oder einer Ehrfurcht, aber ohne in Ehrfurcht zu erstarren, sondern begleitet so ganz behutsam von einer leisen Traurigkeit, ohne dass da irgendwie Voyeurismus bedient würde, obwohl da wahnsinniges Elend, auch Flüchtlingselend beschrieben wird. Und man bekommt so eine Ahnung davon, was diese Not bedeutet, aber auch wie wichtig eben gelebte Empathie ist. Also weil Sie gefragt haben, das Bild der Insel, man hat eigentlich das Gefühl, du hast da wahnsinnig viele helfende Menschen sind, weil der Staat nicht wirklich hilft, aber da kommen Leute, die freiwillig helfen, die Retter, die ihr Leben, die Taucher ihr Leben aufs Spiel setzen, um Menschen zu retten, egal welcher Hautfarbe oder Herkunft. Es ist ein kurzer Abend, aber einer, der sehr, also lange nachwirken wird bei mir.
Christoph Leibold besprach für uns Finsternis am Residenztheater München in der Regie von Nora Schlocker. Nächste Vorführung ist diesen Freitag um 20 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Heute mit Christian Neugebauer.
Nach dem gewaltsamen Tod der Al Jazeera-Reporterin Abu Akleh bei Dreharbeiten während eines israelischen Militäreinsatzes im Westjordanland fordert die Organisation Reporter ohne Grenzen, kurz ROG, eine unabhängige Untersuchung. Abu Akleh sei durch eine Presseweste als Journalistin eindeutig erkennbar gewesen, sagte ROG-Geschäftsführer mir. Die Ankündigung Israels, an einer gemeinsamen Untersuchung der Todesumstände teilzunehmen, reiche nicht aus. Bei der offiziellen Trauerfeier für Abu Akleh in Ramallah machte Palästinenserpräsident Abbas die israelischen Behörden für ihren Tod verantwortlich und kündigte an, man werde sich an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wenden. Wie die Reporterin genau ums Leben kam, ist unklar. Rund 6 Wochen vor der Verleihung der diesjährigen Lolas sind die Anwärter für den Deutschen Filmpreis bekannt gegeben worden. Um den Hauptpreis als bester Spielfilm konkurrieren das Drama »Lieber Thomas« über den Schriftsteller Thomas Brasch, Andreas Dresens »Rabir Kurnaz« gegen George W. Bush, »Große Freiheit« von Sebastian Meise über eine homosexuelle Liebe sowie »Contra«, die Prinzessin Diana-Biografie Spencer und die Selbstoptimierungswahn-Komödie »Wunderschön«. Anna Patacek.
Mit 12 Nominierungen ist Lieber Thomas von Regisseur Andreas Kleinert in diesem Jahr Favorit, dicht gefolgt von Rabir Kurnaz gegen George W. Bush mit insgesamt 10 Nominierungen. 2 Gewinner stehen schon fest. Der Kameramann Jürgen Jürges wird mit dem Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den deutschen Film gewürdigt und die Lola für den besucherstärksten Film geht an den Kinderfilm Die Schule der magischen Tiere, den über 1,7 Millionen Zuschauer im Kino gesehen haben.
Die Lolas sind die wichtigsten Filmpreise in Deutschland und werden am 24. Juni in Berlin verliehen. Das berühmte Cabaret Lido in Paris steht vor einem Kahlschlag. 157 der 184 Beschäftigten, darunter das künstlerische Personal, sollen entlassen und ein neues Musiktheater konzipiert werden, sagte ein Sprecher des Lido. Seit 10 Jahren habe das Lido an den Champs-Élysées unter nachlassenden Besucherzahlen gelitten. Die Verluste hätten sich auf 80 Millionen Euro summiert. Auch die Neukonzeption der Show 2015 habe keine Kehrtwende ermöglicht. Streiks und die Corona-Pandemie hätten die Lage noch verschlimmert. Das Modell einer Diner-Show habe kein Publikum mehr gefunden. Elisabeth Sobotka wird neue Intendantin der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Der Stiftungsrat der Stiftung Oper in Berlin habe dem ab September 2024 laufenden Vertrag zugestimmt, teilte die Kulturverwaltung mit. Die in Wien geborene Sobotka wird damit Nachfolgerin von Matthias Schulz, der 2025 an das Opernhaus Zürich wechselt. Sobotka ist zurzeit die Leiterin der Bregenzer Festspiele und war bereits zwischen 2002 und 2007 Operndirektorin an der Staatsoper in Berlin.
Und wie versprochen, wollen wir uns jetzt dem großen Konzert des Abends widmen, Pussy Riot. Das ist ja mittlerweile ein Synonym für populäre Putin-Kritik. Immer wieder provozierten die Frauen der Truppe den russischen Präsidenten, auch die orthodoxe Kirche. Dafür wurden sie verfolgt, zum Teil verboten und dann verhaftet. Maria Aljochina gehört immer noch zu Pussy Riot, saß bis vor kurzem nach längerem Straflageraufenthalten noch im Hausarrest. Sie floh nach Europa. Und ihre Bestandsaufnahme des heutigen Russlands ist wenig überraschend düster.
Putin land like for all who are responsible for the war and also I believe that
Putin und seine Kriegstreiber, erzählt sie, hält sie für Kriegsverbrecher, die verurteilt werden müssen. Es muss ein Tribunal geben. Aber es gibt eben auch ein anderes Russland, sagt sie, eines hinter Gittern. Dabei geht es Aljochina gar nicht so sehr um Alexei Nawalny. Es gäbe jeden Tag Anschuldigungen, Verhaftungen, Schauprozesse. Alle, die da verhaftet würden, die sind für sie das echte Russland. Heute also der Tourneeauftakt von Pussy Riot in Berlin. Natürlich politisch aufgeladen und im Zeichen des Ukraine-Krieges, wie Aljochina bei uns betonte.
We want to support Ukrainian community and refugees and we wrote a song against the war. 1 week ago, so it's like extremely fresh. Yes, we threw the concerts to support Ukraine.
Sie wollten also die ukrainische Community und die Flüchtlinge unterstützen. Sie haben sogar einen Song geschrieben gegen den Krieg, der brandaktuell sei. Und durch dieses Konzert wollen sie die Ukraine unterstützen. Wie das heute gelungen ist, das frage ich jetzt Gesine Dornblüt, die für uns den Tourneeauftakt von Pussy Riot im Funkhaus in der Naleperstraße in Berlin-Pankow für uns besucht hat. Gesine Dornblüt, wie haben Sie denn den Abend erlebt? Was für eine Energie wurde da heute freigesetzt?
Das waren drei Frauen, ein Musiker, also vier PerformerInnen, die äußerst zornig auftraten, wütend mit einer unglaublichen Kraft auf der Bühne. Fangen wir vielleicht mit dem Publikum an. Es war sehr, sehr viel Presse da. Der Rest war gemischt, viele junge Leute. Ich habe mit einigen gesprochen. Viele waren einfach neugierig, was ist geworden aus Pussy Riot. Man hatte ja lange nichts mehr gehört. Andere hatten richtig Sehnsucht nach einem anderen Russland. Ich habe mit einer Mutter und einer Tochter gesprochen, die ukrainische Verwandte haben, die auch untergebracht haben hier in Berlin, aber gleichzeitig eben sagen, es gibt auch in Russland anständige Leute und die wollten sie gerne sehen. Und natürlich ist Maria Aljochina ein Star und stand im Mittelpunkt dieses Abends, aber sie haben das sehr geschickt gemacht, dass eben das nicht diesen Effekt und das Ziel, was sie eigentlich haben, Solidarität für die Ukraine, überdeckt hat. Denn ganz zu Anfang kam eine Frau aus der Ukraine, geflüchtet selbst, auf die Bühne und hat gesagt, worum es geht, dass in der Ukraine Krieg herrscht, dass dort sogar mehr als Krieg herrscht, nämlich ein Genozid, und hat gesagt, ihr könnt etwas tun, spendet. Und dann gab es einen Bogen ganz zum Schluss, erstmal mit diesem neu geschriebenen Song, der tatsächlich aufgeführt wurde, und dann trat Aljochina noch einmal ans Mikrofon, obwohl sie das gar nicht vorgehabt hatte, und sagte auch noch einmal, erinnerte an den Zweck des Konzertes und sagte dann Slava Ukraini, also Ruhm der Ukraine, der Schlachtruf sozusagen, das Bekenntnis zur Ukraine in der Ukraine selber und aus dem Mund einer Russin, ist das natürlich etwas Besonderes.
Maria Aljochina ist ja wirklich jetzt in den ganzen Medien mit dabei, mit ihrer sehr filmreifen Flucht aus Russland in einem Dienstbotenkostüm, ja?
Ja, genau. Also das ist wirklich eine filmreife Geschichte. Sie war ja verurteilt wegen angeblichen Verstößen gegen Corona-Auflagen, wie viele andere Oppositionelle auch. Hatte deshalb einen Hausarrest bekommen, durfte nachts ihre Wohnung nicht verlassen. Dagegen hat sie verstoßen. Und dann wurde zusammen mit anderen angeblichen Vergehen dieser Hausarrest umgewandelt in eine reale Haftstrafe. Sie sollte die letzten 3 Wochen in einer Kolonie verbringen. Und da hat sie sich gesagt, das mache ich nicht. Sie wollte ihre Tournee starten in Deutschland und in Europa. Und dann hat sie ihre Fußfessel durchschnitten, hat sich ein Lieferservice Kostüm, nicht Kostüm, sondern eine Kleidung tatsächlich von einem Lieferservice bestellt per Internet, hat ihr Handy liegen lassen in der Wohnung und hat sich dann von einer Freundin nach Belarus bringen lassen, ist dann von dort weiter nach Litauen. Beim dritten Versuch über die Grenze hat es geklappt, denn einen Auslandspass, einen Reisepass hatte sie natürlich nicht, der wird bei Menschen, die verurteilt sind, eingesammelt. Aber es hat geklappt und ja, tatsächlich, nun ist sie in Deutschland, stand heute auf der Bühne, sie liegt großen Wert darauf, nicht als Flüchtling bezeichnet zu werden. Sie sei auf Tournee.
Wie ist das überhaupt einzuschätzen? Also dieser selbstlose Einsatz von Pussy Riot für die Ukraine. War denn diese Gruppe in den letzten Jahren immer mal wieder auch aufgetreten für die Ukraine-Frage, für die Ukraine?
Nein, das ist sie nicht. Wobei man sagen muss, dass schon Pussy Riot zu den Gruppen und Akteuren zählt, die seit 2012 wirklich vor dem wahren Charakter des Putin-Regimes gewarnt haben. Also spätestens 2014 mit einer Aktion in Sotschi während der Olympischen Spiele, mit der Aktion Putin wird dich lehren, dein Vaterland zu lieben, wo sie von Kosaken dafür ausgepeitscht wurden, was dann natürlich auch Teil der Performance wurde. Aber wirklich Solidarität mit der Ukraine haben sie nicht geübt. Es gab eine Aktion von Maria Aljoschina 2018 auf der Krim für Alexei Nzov, den ukrainischen Regisseur, der ja für 20 Jahre ins Gefängnis musste, dann vorzeitig freigekommen ist. Da hat sie alleine mit einer roten Sturmmaske ein Transparent hochgehalten, Freiheit für Nzov. Aber das war auch nicht so sehr gegen die Annexion der Krim, sondern eben eine Solidaritätsaktion für eben den Regisseur Nzov. Man muss der Fairness halber aber sagen, dass es auch sehr, sehr gefährlich war, in Russland in den letzten Jahren offen für die Ukraine einzustehen und die Krim tatsächlich als Teil der Ukraine zu bezeichnen. Dafür konnte man wegen Extremismus verurteilt werden und sofort ins Gefängnis kommen.
Aber dieser Abend, den Sie heute erlebt haben, der spricht schon von ehrlichen Solidaritätsgefühlen für die Ukraine, für die Sache der Ukraine.
Ja, auf jeden Fall. Und Aljoschina ist auch eine Person, die sehr, sehr sozial ist. Das hat man bei allen ihren Aktionen und auch in den Prozessen und ihren Auftritten vor Gericht seit 2012. Ich war selbst mehrfach bei diesen Prozessen. Das hat man gemerkt. Sie ist ein äußerst gerechtigkeitsliebender Mensch. Und ich denke, es gibt einfach so viele Ungerechtigkeit in Russland selber, dass sie sich und auch Pussy Riot in den letzten Jahren auf diese Sachen konzentriert haben.
Gesine Dornblüt mit ihren Eindrücken des Konzertauftakts von Pussy Riot. Morgen spielt die Band in Rostock und dann geht es weiter über Kassel in den nächsten Tagen auch nach München und Stuttgart. Soweit also unser Blick auf die Anti-Putin-Performances außerhalb Russlands. Etwas anders ist es ja mit der Deutlichkeit und Ehrlichkeit in Russland selbst für Künstlerinnen und Künstler. Vieles ist da gar nicht mehr möglich, schon gar nicht das Wort Krieg zu benutzen. Dennoch existiert sie noch, diese Protestkunst gegen den Ukraine-Krieg. Mal deutlich, dann wieder heimlich, aber vor allem im Internet. Marta Wilczynski berichtet aus Moskau.
Marina Antonovas Kunst war nie politisch, zumindest nicht auf den ersten Blick. Sie malt Tiere, meist Waldbewohner, in kräftigen Ölfarben auf dunklem Grund. Ihr bekanntestes Motiv: rote Hasen. Das ist in gewisser Weise ein Selbstporträt, sagt die 33-Jährige. Der Hase ist ein Tier, das ganz unten steht in der Nahrungskette. Er ist sehr verletzlich und ängstlich. Jeder kann ihn auffressen. Ich denke, dass sich viele Russen in unserem Land so fühlen, auch ich. Da aber meine Hasen rot sind, riesig, mit langen Krallen und großen Augen, lassen sie sich nicht einfach fangen. Ich verleihe damit einem Tier, einem Opfer, symbolisch Kräfte, die es eigentlich nicht hat. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine aber ändert sich die Symbolik und auch die Thematik ihrer Kunst. In ihrem Atelier, einem lichtdurchfluteten WG-Zimmer am Rande Moskaus, holt Marina eine mittelgroße Leinwand hervor, die sie bequem vor ihrem Körper halten kann. Bemalt ist sie in den Farben der ukrainischen Flagge, blau und gelb, darauf eine weiße Taube. Ich habe diese Taube gemalt für einen leisen Einzelprotest. Damals konnte man noch irgendwo hingehen und sich dort mit einem Plakat oder Bild hinstellen. Aber anstatt zu stehen, bin ich mit dem Bus und in der Metro herumgefahren, habe mir die Reaktionen der Menschen angeguckt und so auch meine Meinung kundgetan. Einige seien erstaunt gewesen, erzählt Marina. Andere hätten sie und ihr Bild mit dem Handy fotografiert. Sie selbst postete Bilder ihrer Aktion bei Facebook und Instagram. Doch das war, bevor die Polizei bei nicht genehmigten Protestaktionen immer härter durchgriff und neue Zensurgesetze es in Russland de facto verboten, von einem Krieg zu sprechen. Seitdem meidet Marina das Wort und sie fährt auch nicht mehr mit ihrem Bild durch die Stadt. Der ganze Protest findet jetzt vor allem im Internet statt, denn der größte Teil der Menschen hat kein Geld, um die Strafen zu bezahlen und keine Zeit, um für friedliche Aktionen in Haft zu sitzen. Aber auch für Posts in den sozialen Medien, die nach Ansicht des Kreml Fakes über die Aktivitäten der russischen Streitkräfte in der Ukraine verbreiten oder die Armee diskreditieren, wurden bereits erste Geldstrafen verhängt. Im schlimmsten Fall drohen bis zu 15 Jahre Haft. Künstlerin Marina ist daher auch online vorsichtiger geworden. Ihren jüngsten kritischen Text versteckte sie hinter einem Katzenbild auf Instagram. Obwohl die Plattform in Russland offiziell verboten und blockiert ist, wird sie weiterhin genutzt. Mir ist klar, dass das gefährlich sein kann, aber das Gefühl, dass uns überhaupt jede Stimme genommen wird, weckt in mir den Wunsch, meine Stimme zu nutzen, solange ich sie noch habe. Niemand weiß, was weiter passiert, deshalb kann ich jetzt nicht schweigen. Doch das Schweigen breitet sich immer weiter aus, in der russischen Gesellschaft, aber auch in Teilen der Kunst- und Kulturszene. Als Reaktion auf die wachsenden Repressionen oder als eigene Form des Protests. Unter anderem hat das renommierte Garage-Museum für zeitgenössische Kunst in Moskau unmittelbar nach dem russischen Einmarsch im Nachbarland seine Türen geschlossen. Und zwar so lange, bis die menschliche und politische Tragödie, die sich in der Ukraine ausbreitet, beendet ist, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme. Angesichts derartiger Ereignisse könne das Museumsteam nicht die, Zitat, Illusion von Normalität aufrechterhalten. Selbst der Putin-treue Leiter des weltberühmten Bolschoi-Theaters, Wladimir Urin, unterzeichnete einen offenen Brief mit dem Aufruf an alle Konfliktparteien, die Kämpfe einzustellen und sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Einige Ballettstars des Bolschoi haben, anders als Urin, aus Protest inzwischen das Theater und das Land verlassen.
Schweigen oder nicht, die russische Kunst- und Kulturszene im Krieg ringt mit den Repressionen seitens des Staates. Einen kleinen Einblick in dieses Ringen gewährte uns Marta Wilczynski. Und damit haben wir noch etwas Zeit für etwas Heldenverehrung, natürlich kritische Heldenverehrung bei uns im Programm. Es geht um Deutschlands vielleicht berühmtesten Archäologen aller Zeiten, Heinrich Schliemann. Geschichte schrieb er mit dem Fund der antiken Ruinen von Troja, doch sein Leben war voller Abenteuer, ehrlich gesagt, schillernd und weltgewandt. Diese Biografie, wenn man die liest, kommt einem vor, als wäre er ehrlich gesagt eine Karl-May-Figur gewesen. Und passend zu seinem 200. Geburtstag widmet das Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte Schliemann eine eigene Ausstellung. Der Titel: Schliemanns Welten, sein Leben, seine Entdeckungen, sein Mythos. Für Fazit hat Carsten Probst die Ausstellung besucht.
Heute würde man Heinrich Schliemann vermutlich als Freak bezeichnen, der seine anfangs laienhafte Antikenbegeisterung wie eine Privatreligion zelebrierte, getrieben von einer seltsamen Vorstellung mythologischer Realität, wie sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts populär war und noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts in die bürgerlichen Bücherschränke fortwirkte. Insofern erscheint Heinrich Schliemann, der als Self-Made-Man, Weltreisender und Hobbygelehrter gleich mehrere Leben in einem führte, selbst wie eine Romanfigur, wenn auch eine, die er zu größeren Teilen selbst erfunden hat. Eine nationalhistorisch gefärbte Antikensehnsucht traf in Schliemanns Person auf einen wahren Abenteurergeist. Seine Grabungskampagnen finanzierte er selbst, sparte dabei auch nicht mit Selbstinszenierung und hatte, zumindest was die Zahl seiner großen Schatzfunde betraf, beeindruckenden Erfolg. Matthias Wemhoff, Direktor des Neuen Museums Berlin.
Ein Mann, der aus dem Nichts kommt. Jemand, dem Nichts quasi mit in die Wiege gelegt worden ist. Der nicht selbstverständlich Karriere machte. Der als Krämer, Geselle keine Zukunft sah. Der auswandern wollte nach Venezuela und dann wahrscheinlich niemals Troja gefunden hätte.
Von seinem Pastorenelternhaus im mecklenburgischen Neubuko ausgehend, zeichnet die Jubiläumsausstellung in ihrem ersten Teil noch einmal Schliemanns Leben nach, bevor er als Troja-Entdecker zu Ruhm gelangte. Und schon dieser erste Teil wirkt aus heutiger Sicht eher wie eine Netflix-Serie. An bunten Bild- und Texttafeln wird man durch ein wahres Labyrinth verschiedener Lebensstationen und Brüche geführt. Schliemanns Aufbruch nach Venezuela endete jäh mit Schiffbruch vor der niederländischen Küste. Er versuchte daraufhin sein Glück in Amsterdam, erwies sich als sprachbegabt, lernte 12 Sprachen binnen kurzer Zeit und darunter auch Russisch. Geschäfte mit Russland versprachen nämlich Geld. Schliemann setzt seine neu erworbenen Sprachkenntnisse gezielt ein und macht Karriere, siedelt als Vertreter eines Handelshauses nach St. Petersburg über, wo er 20 Jahre leben und ein großes Vermögen erwirtschaften sollte. Zwischenzeitlich führte ihn sein Weg nach Kalifornien in die Hochzeit des Goldrausches, aber wegen mangelnder staatlicher Anerkennung seiner wirtschaftlichen Verdienste zog er sich schließlich aus dem Handelsgeschäft zurück. Die Sinnsuche trieb ihn auf eine Weltreise bis nach Indien und China, anschließend begann er in Paris ein Studium der Philologie. Nun wollte er mit 44 Jahren zum Archäologen umsatteln. Und hier beginnt der zweite Teil der Ausstellung. Matthias Wemhoff.
Und dort ist man mitten im Trojagraben. Das ist unsere Ausstellungsidee. Sie sehen Troja mit den Augen von Heinrich Schliemann. Wir stehen am Anfang der Archäologie, der prähistorischen Archäologie. Noch nie vorher hat jemand einen Siedlungshügel untersucht. Wenn jemand eine Setzung hat wie Schliemann, das Älteste liegt unten, dann arbeitet er danach. Im ersten Jahr arbeitet er nach Kubikmetern.
Schliemanns brachiale Grabungsmethoden wären heute ein archäologisches No-Go. Der berühmt-berüchtigte Schliemann-Graben durchpflügte das gesamte Grabungsgebiet auf dem Hügel Hırsalik in der Türkei bis auf den Felsengrund, wo Schliemann das historische Troja vermutete. Damit legte er zwar sämtliche Siedlungsschichten an diesem Ort frei und stieß auch auf wichtige Funde, zerstörte aber viele andere. Dass er seine kostbaren Schatzfunde rundheraus den Gestalten und Orten aus der griechischen Mythologie zuordnete, das war schon zu Schliemanns Lebzeiten umstritten. Die Bezeichnungen haben sich allerdings trotzdem erhalten. Nach wie vor wird im Schliemann-Saal des Neuen Museums der Schatz des Priamos präsentiert. Oder vielmehr eine Replik seiner wichtigsten Teile, denn die Originale sind bis heute im Moskauer Puschkin-Museum zu sehen und gehören zu den prominentesten Streitfällen von Beutekunst mit Russland. Nach wie vor ist von Schliemanns trojanischen Grabungsfunden die Rede, obwohl sich Archäologen heute weniger denn je darüber im Klaren sind, ob die Stadt, die er ausgrub, tatsächlich das historische Troja war, das Homer in seiner Ilias beschrieben hat, oder ob es dieses Troja überhaupt je gegeben hat. Die Ausstellung würdigt aber auch Schliemanns nicht weniger spektakuläre Grabungskampagnen in Orchomenos, Mykene oder Tiryns. Seine Verdienste um die Archäologie der Antike sind offenkundig. Seine schillernde Persönlichkeit ist es auch. Die staatlichen Museen haben sich zu Ehren eines ihrer berühmtesten Sammler entschlossen, kritische Stimmen zu Schliemann nur als Fußnoten zur Ausstellung zu behandeln.
Ein Blick hinter die Fassade des berühmtesten deutschen Archäologen. Carsten Probst über die große Schliemann-Ausstellung in Berlin. Und jetzt ein Blick in die Feuilletons von morgen mit Hans von Trotha.
Sprache in Zeiten des Krieges. Ein klassisches Thema der Feuilletons ist gerade auch eine Spielart aktueller Politik. Ein Schriftsteller ist ein seltsames Tier, verrät Boris Akunin, selbst einer der meistgelesenen Vertreter der Spezies, im Tagesspiegel-Interview und erläutert, jede Emotion wird zum Treibstoff für einen Text. Seiner Kollegin Alissa Ganijeva sind die Emotionen, die ihre Landsleute in ihr hervorrufen, Treibstoff für einen langen Text in der FAZ. Von Anbetung der Stärke, schreibt sie. In Russland orientiere sich heute jede Erwägung am Primat der Stärke. Woraus folgt? Putin ist nicht der Herrscher Russlands, weil er so beliebt ist, sondern genau umgekehrt. Er ist so beliebt, weil er der Herrscher ist. Überlegenheit und nationale Größe, beobachtet Ganijeva, diese Droge, die Putin aus irgendwelchen schambesetzten Winkeln des postsowjetischen Bewusstseins hervorgeholt, legalisiert und zur Ideologie des Landes gemacht hat, hat nicht nur die Putinisten vergiftet, sondern einen großen Teil der Bevölkerung. Ganijeva spricht von einer quasi gelenkten Schizophrenie. Bei Putinisten, erläutert sie, verbindet sich ein fundamentales Misstrauen, was jede seriöse Informationsquelle betrifft, mit einem existenziellen Vertrauen in die Staatsmacht. Mittlerweile, hat die Schriftstellerin beobachtet, gibt es Ansätze, die die wachsende Anzahl von unpersönlichen Formulierungen in der russischen Sprache als Hinweis auf den russländischen Fatalismus und Determinismus interpretieren. Statt der Regen hat den Weg ausgewaschen, wird immer häufiger gesagt, der Weg wurde ausgewaschen. Der Verursacher verschwindet, die Verantwortung wird aufgehoben. Putinismus in Russland, so Alissa Ganijeva, das bedeutet weitaus mehr als die Unterstützung Wladimir Putins. Es bedeutet die staatsbürgerliche Verkrüppelung aller Schichten einer Gesellschaft, die 20 Jahre lang systematisch und zielgerichtet entpolitisiert wurde. In Russland haben sie den Putinismus, in Deutschland die Putin-Versteher und in Italien die Putiniani. Ebenfalls in der FAZ geht Matthias Rüb der Frage nach, warum die im Fernsehen so präsent sind. Der Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen RAI musste sich schon vor dem römischen Geheimdienstausschuss verantworten, warum Personen, die entweder direkt vom Kreml bezahlt werden oder dessen Propaganda verbreiten, so viel Raum in den Talkshows bekommen. Reden ist gerade Gold. Jedes Wort entscheidet mit im Slalom zwischen Information und Desinformation. Sprache ist Kriegspartei und Waffe. Beide Seiten schenken sich nichts, konstatiert Katja Kollmann in der Taz. Aber der Unterschied ist, in Russland kommen die Begriffe von oben, in der Ukraine von unten. Und das ist natürlich viel origineller. Es hat sich inzwischen eingebürgert, bei der Bezeichnung der russischen Kriegspartei Terminologie aus Tolkiens Herr der Ringe zu verwenden, erklärt Katja Kollmann. Russische Soldaten werden als Orks bezeichnet und Russland als Mordor im Tolkien-Roman Das Reich des Bösen. Mit Orkustan, auch für Russland, hat man sogar ein Wort dazu erfunden. Putin wird als Putler bezeichnet, zwei Namen, Hitler und Putin, verschmelzen zu einem. Neu ist die Bezeichnung von Russinnen als Raschisten. Die englische Bezeichnung Russia trifft auf Faschist. Ohne jegliche Umschreibung wird inzwischen von der faschistischen Föderation gesprochen. Die Bezugnahme auf Wortschöpfungen aus Herr der Ringe erzählt, so Katja Kollmann, von der Gefühlslage in der Ukraine. Vom Kämpfen gegen eine Übermacht, die generalisierend als das Böse gesehen wird. Auch die Bezeichnung der russischen Kriegsgefangenen als Orks entmenschlicht diese, betont sie zu Recht und fragt sich, wie rüstet man in beiden Ländern verbal wieder ab? Wie kommen die Gesellschaften beider Länder wieder raus aus dieser verbalen Gewaltspirale, die auf beiden Seiten das Verhalten der Truppen beeinflusst? Sprache wird auch nach dem Krieg eine große Rolle spielen, wenn, das zumindest hofft Katja Kollmann, sich beide Gesellschaften wieder aufeinander zubewegen.
Das Beste aus den Feuilletons von morgen. Damit endet Fazit die Kultur vom Tage mit Patrick Wilinski am Mikrofon. Vielen Dank fürs Zuhören.